D-Radio Wissen 100.
Das mit dem Talent, ne? Das ist ja so eine Sache. Wer Talent hat, braucht sozusagen zweimal Glück. Erstmal muss man mit Talent gesegnet sein, was auch immer das ist. Besonders musikalisch, besonders intelligent, besonders empathisch, besonders fingerfertig, beweglich. Und dann, ja, dann muss man selbst oder jemand anders dieses Talent erst einmal entdecken. Ist ja echt die Frage, wie viele Talente noch so in uns allen schlummern? Es ist zwar unwahrscheinlich, aber Ballett habe ich bisher nicht so ernsthaft ausprobiert. Da könnte vielleicht noch was gehen. Im Ernst. Aber selbst wenn das Talent entdeckt wurde, selbst wenn, Talent ist echte Arbeit. Wenn man etwas draus machen will. Begabung allein reicht nicht, so heißt die 100 heute Abend. Vier Geschichten von Menschen mit besonderer Begabung, die viel dafür arbeiten, gibt es. Bei mir im Studio ist Julia Rosch, 100-Redakteurin. Die erste Geschichte ist die Geschichte eines echten Wunderkindes.
Ja, genau, so ein richtiges Wunderkind. Sandra Schwarzhaupt, die war 12 Jahre alt, als sie in der Carnegie Hall in New York zum ersten Mal gesungen hat. Vor einem riesigen Publikum hat sie Lieder von Mozart gesungen. Und da war ihre Karriere im Prinzip erst am Anfang. Und die hätte einfach richtig durchstarten können. Sopran, glockenklare Stimme. Und irgendwann zeigte sich aber, das Talent reicht nicht. Und da hat das Wunderkind ihr Wunder verloren. Und Sandra hat dann angefangen, richtig hart dran zu arbeiten, es wiederzufinden.
Calista Simbacalia ist zweifellos ein begabtes Kind. Sonst hätte sie es nicht geschafft, mit Bestnoten die Schule in Belgien zu bestehen. Als eines von 10 Kindern einfacher Leute in Tansania in den 50er Jahren. Aber sie arbeitete hart dran und tut es auch noch heute, um die Welt besser zu machen. Für Mädchen in Tansania.
900 Punkte im Abi. Das heißt, in jeder Prüfung fucking 15 Punkte. Immer eine 1 plus.
Hammer.
Und ich meine nicht nur in jeder Prüfung irgendwie am Ende in der Abi-Prüfung, sondern über 2 Jahre, wo alle Noten zusammengezählt werden.
Immer.
Ja. Geschafft hat das Antonia aus Berlin dieses Jahr. Und Hannah Ender, unsere Autorin, hat sie getroffen.
Talent ist mir egal, sagt hingegen Menderes Bakci, Dauerbewerber bei Deutschland sucht den Superstar und Dschungelkönig 2016. Die über ihn lachen, die würden sicherlich sagen, ja, das hört man auch, dass Talent dir egal ist, Junge. Im Interview erzählt Menderes aber, wie er mit dem Spott und dem Hohn umgeht und warum er es immer und immer wieder versucht hat. Das ist die 100 heute. Am Mikro versucht sich Paulus Müller. Tach.
D-Radio Wissen.
Hier ist die 100 am Freitagabend. Ihr hört D-Radio Wissen. Sandra Calderon, geboren Schwarzhaupt, hat etwas geschenkt bekommen. Eine besondere, eine herausragende Stimme und musikalisches Talent. Ein echtes Wunderkind. Die Karriere war ihr eigentlich so gut wie sicher. Doch dann zeigt sich mit den falschen Entscheidungen, da kann man Talent auch kaputt machen, wenn man nämlich aufhört, es zu pflegen. Martin Krinner mit der Geschichte eines Wunderkindes, das Wunder verliert.
Komm, lieber Mai, mache die Bäume wieder grün und lass mir an der Wache die kleinen Pfeilchen blühen. Wie möchte ich das vergessen?
Das hier ist nicht irgendein Konzert. Das hier ist eine Aufnahme aus der Carnegie Hall in New York, einem der bedeutendsten Konzerthäuser der Welt. 2800 Sitzplätze tun sich vor der Künstlerin auf, ein riesiges Parkett und darüber ganze 5 Ränge.
Also erstens, man sieht nichts, weil man hat das Rampenlicht im Gesicht. Man spürt, dass der Saal voll ist. Also der geht bis endlos in den Himmel hinten, gut, dass man die nicht sieht, wenn man singen muss.
Die Aufnahme ist von 1990 und auf der Bühne steht ein Mädchen, das gerade mal 12 Jahre alt ist. Die jüngste Sängerin, die je in der Carnegie gesungen hat. Eigentlich ist sie noch etwas zu klein für die Bühne. Ein bisschen pausbäckig steht sie in einem weißen Spitzenkleid auf einem Podest neben dem Flügel. Aber Sandra, so heißt die Kleine, steht da oben ganz locker. Als ob so ein Liederabend in der Carnegie einfach nur ein großes, aufregendes Spiel wäre.
Ein Mozart-Liederabend war das. Das waren 12 Mozart-Lieder. Ich kann mich daran erinnern, dass ich statt Kuckus mit Chocolate Chip gesungen habe, weil mein Lehrer mir das gewettet hat, ob ich das wage oder nicht. Und habe ich es gemacht. Und es ist immer noch festgehalten auf CD.
Sie denkt nicht nach. Sie singt. Die Töne purzeln einfach so aus ihr heraus. Sie hat das Zeug dazu, eine ganz Große zu werden.
Ich habe einmal gesagt, ich möchte die beste Sängerin werden, die es auf der Welt gibt. Das weiß ich noch. Das war der naive Satz, den ich da gesagt habe.
Aber von echter Größe, sagt sie heute, ist sie damals noch weit entfernt.
Ich habe meine Chocolate Chip Cookies gegessen, habe mich hingestellt und gesungen und gelacht. Und ich musste da über längere Zeit hineinwachsen. Und ich musste auch ein gewisses Leid erfahren, um zu wissen, was es bedeutet. Take her quickly, Schatz.
Heute ist Sandra 37. Sie hat geheiratet und heißt jetzt mit Nachnamen Calderon. Wir treffen uns in einem kleinen Café am Stadtrand von Köln. Hier gibt sie gerade ihre jüngste Tochter an ihren Mann, einen Sänger aus Puerto Rico.
Oh, das Baby mal kurz rausnehmen, so, bevor sie klingelt. Maybe walk around a little bit.
Für jemanden, der mit 11 schon vor dem Kanzler gesungen hat, mit 12 in der Carnegie Hall und mit 14 seine erste Platte aufgenommen hat, wirkt Sandra sehr bodenständig. Sie ist schnell, witzig, sehr wach und aufmerksam. Sie streift sich die langen Haare hinters Ohr und nippt immer wieder an ihrem Cappuccino. Das ehemalige Wunderkind ist erwachsen geworden und auch nur ein ganz normaler Mensch, denke ich mir. Sandras Karriere startet früh und geht sehr schnell steil nach oben. Ein Freund der Familie entdeckt ihr Gesangstalent unter dem heimatlichen Christbaum, wie sich das gehört. Der steht damals in Gstaad in der Schweiz. Beim Trällern von Weihnachtsliedern fällt dem Mann auf, dass sie anders singt. Besser als die meisten Kinder. Für die kleine Sandra ist das eine gute Nachricht, denn sie muss jetzt nicht mehr schwimmen, was sie ohnehin gehasst hat, sondern darf einmal in der Woche zum Musikunterricht.
Dann durfte ich mit dem Peter Schleppi in der Schweiz eine Stunde singen. Am Dienstagnachmittag, weiß ich noch. Also ganz Kinderlieder, ganz lockeres an die Musik heranführen war das.
Aber aus dem mal ausprobieren wird sehr schnell mehr. Der Freund, der sie an Weihnachten gehört hatte, kennt einen Gesangslehrer in New York, Eric. Er redet mit den Eltern, überzeugt sie, dass es nicht schadet, das junge Talent noch mehr zu fördern. Und kurze Zeit später fliegt die ganze Familie Schwarzhaupt, also Mama, Papa und die kleine Schwester, in die USA, um Eric kennenzulernen.
Und das klickte von Anfang an, wir haben uns gut verstanden. Er wollte zuerst nicht Kinder unterrichten, weil Kinder angeblich schwierig für ihn seien. Aber das war nicht so, ich war sehr einfach. Und somit wurde er mein Lehrer.
Von jetzt an ist das Singen die wichtigste Sache in Sandras Leben. Neben der Schule übt sie. Erst 2 Stunden täglich, dann 3, 4. Ihr Lehrer steigert das Trainingspensum langsam und vorsichtig. Die Kleine soll ja den Spaß an der Musik nicht verlieren.
Und er kam dann oft in die Schweiz und dann habe ich Schule gehabt und danach was Gesangsunterricht, statt Skifahren zum Beispiel. Und er hat mit mir diese ersten Mozart-Lieder erarbeitet. Er hat gesagt, das sind kindgerechte Texte, Mozart ist gut für die Stimme, obwohl Mozart das Allerschwierigste ist zu singen übrigens.
Als 10-Jährige steht Sandra dann zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Ihr Vater hat inzwischen gemerkt, dass eine Menge Leute gerne zahlen, um dem kleinen Mädchen beim Singen großer Arien zuzusehen. Er meldet sie bei einem Manager in Amsterdam an. Und der besorgt ihr ein Jahr später einen Auftritt im Konzertgebau. Ein Haus, das ähnlich bedeutend ist wie die Carnegie Hall. Sandras Karriere kommt in Schwung. Aber der Weg nach oben ist steinig, auch für ein Wunderkind. Und den Preis zahlt in Sandras Fall die ganze Familie, teils freiwillig, teils unfreiwillig. Sie richtet sich komplett nach Sandras Bedürfnissen. Vater und Mutter packen in der Schweiz ihre Sachen und ziehen mit ihr nach Amsterdam in die Nähe des Managers. Nur die kleine Schwester bleibt da. Sie geht jetzt ins Internat.
Ja, leider. Und es war ein Fehler. Das hätte nicht sein müssen. Sie hätte in Amsterdam mit mir sein können und da weiter in die Schule gehen können. Das fand ich nicht richtig, dass sie ins Internat kam. Das fand sie auch nicht gut. Sie hat sehr drunter gelitten am Anfang und hat sich dann mit der Zeit eingelebt. Das war ein Nachteil.
Für Sandra dagegen entwickeln sich die Dinge gut. Sie reist durch halb Europa und die USA, singt ihren Mozart in Genf, in London, in Washington und Colorado. Sie wird immer bekannter in der Musikwelt. Und sie fällt jetzt auch Leuten auf, die ihre Stimme toll finden, aber mit Klassik nichts zu tun haben. Und als Sandra 14 Jahre alt ist, bekommt sie ein Angebot, das zwar sehr verlockend ist, Sandra aber auf den falschen Weg führt.
Our lives are written in the stars, the ending and beginning, the losing and the winning, yes they all are.
Ich war in einer Sendung mit H.P. Kerkeling damals, da war Albert Hammond auch in der gleichen Sendung. Er hat mich gehört und mir ein Lied geschrieben. Er hat mir Written in the Stars geschrieben. Und dann habe ich 1994 das Lied aufgenommen und daraus wurde dann ein Album. Und es war ein Poplied. Albert Hammond schreibt ja keine Opern oder keine Arien. Also hat mir dieses Poplied gewidmet und das habe ich dann gesungen mit meiner Popstimme, weil das am besten passt.
Sandra und ihr Vater sind begeistert. Albert Hammond ist einer der ganz großen Sänger und Songschreiber im Popgeschäft. Er hat One Moment in Time für Whitney Houston geschrieben und I Don't Wanna Lose You für Tina Turner. Er hat mit Tom Jones, Joe Cocker und Celine Dion gearbeitet, also mit den ganz großen Stars der 90er. Für Sandra ist das vielleicht der direkte Aufstieg in den Pop-Olymp. Und das mit gerade mal 14 Jahren.
Es war eine große Ehre, ein großer Künstler.
Im Nachhinein betrachtet war die Ehre aber vielleicht doch etwas zu groß. Denn diese Aufnahme zieht sie musikalisch in eine Richtung, die nicht zu ihr passt. Sandra singt jetzt immer weniger Mozart, Händel oder Schumann, stattdessen Songs wie Stars in Heaven oder Moonlight Dreams.
Und dann hat sich der Weg eigentlich so von Platte zu Platte verselbstständigt.
Albert Hammond schreibt nicht alle ihre Lieder und manche davon gehen, naja, sagen wir mal, eher so in die seichtere Schlagerrichtung. Sie ist immer weniger live auf der Bühne und immer mehr im Studio vor dem Mikrofon und produziert dort 4 Alben mit einem Crossover aus Pop und einem Schuss leichter Klassik.
Und in vielen Konzerten habe ich halt auch mal ein Schumann-Lied gesungen und das ist dann übergegangen in ein Pop-Lied. Das ist natürlich nicht immer, was die E-Musiker gerne haben oder hören möchten, aber es war Crossover. Und mein Vater hat auch gemeint, Crossover wird die Zukunft sein.
Dieser Mix verkauft sich gut in den 90ern. Die Geigerin Vanessa May zum Beispiel füllt ganze Konzerthallen und tritt bei Wetten, dass auf. Und ein Tenor wie der blinde Italiener Andrea Bocelli wird mit Time to Say Goodbye zum Weltstar. Sandra, dem Mädchen mit der schönen Stimme, fällt es leicht, diesen Markt zu bedienen. Sie gefällt und passt sich an, auch an die Erwartungen ihres Vaters. Der will natürlich das Beste für seine Tochter und sieht auf dem Popmarkt die größere Chance, berühmt zu werden und Geld zu verdienen.
Es kostete mich nichts, es war einfach, es war lustig, es ging mir leicht von der Leber weg. Ich habe natürlich gearbeitet, ich habe meine Lieder gelernt, ich habe meine Texte gelernt, aber es war einfacher als jetzt 2 Stunden am Tag jetzt die klassische Stimme zu finden, natürlich.
Manche ihrer Songs gehen sogar in die deutschen Charts. Hero of the Night zum Beispiel. Das Lied hat sie gesungen, als Axel Schulz gegen George Foreman um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Es geht immerhin auf Platz 80. Aber die ganz großen Erfolge, die bleiben aus.
Ich war nicht der Typ. Ich war auch vom Anziehen. Wir hatten immer Probleme mit der Garderobe. Ich habe nie gewusst, wie ich mich anziehen soll. Man wollte mich auf Pop trimmen, sozusagen, auch als Künstler, also als Image. Das war ich nicht. Ich hat sich nie gedeckt mit dem, was ich wirklich bin.
Sandra tritt noch in der einen oder anderen Gala auf und singt bei Harald Schmidt. Aber der große Durchbruch, der kommt nicht. In der Pop- und Schlagerwelt kommt das Wunderkind jetzt in die Pubertät und das Wunder wird immer schwächer. Für eine 18-, 19-, 20-Jährige ist eine gute Stimme zwar immer noch was Besonderes, aber keine weltbewegende Ausnahme. Sie bleibt ein großes Talent, das sich im Pop verschwendet. Und dann, mit ungefähr 20, stellt Sandra plötzlich fest, dass sich ihre Stimme verändert hat.
Ich weiß auch genau noch, wann ich es gemerkt habe. Im Studio zur Aufnahme für Inspiration musste ich einen Satz singen und der kam nicht. Der ging hoch auf ein hohes A, glaube ich. Love is alive, love is alive. Ganz hoch. Und ich war im Badezimmer und dachte mir, Moment mal, das geht ja gar nicht mehr. Warum geht denn das nicht? Da habe ich gemerkt, ich muss jetzt endlich was dafür tun, dass es leicht kommt.
Sandra fängt jetzt an zu kämpfen. Um ihre Stimme, um ihre Karriere, um ihr Leben. Die hohen Töne sind kein Kinderspiel mehr, sondern echte Arbeit. Und das Popgeschäft verspricht zwar ein ganz gutes Auskommen, aber keine echte künstlerische Erfüllung. Bisher hat sie immer das gemacht, was andere von ihr erwartet haben. Sie hatte einen Manager, der ihr immer neue Plattenverträge besorgt hat, einen Produzenten, der ihr im Studio gesagt hat, wie sie einen Text zu interpretieren hat, und einen Vater, der ihr geraten hat, die klassische Musik doch lieber nebenbei oder vielleicht später mal zu machen.
Hat er gewusst, wie leicht es mir fällt? Das war ja nichts, das war ja mühelos zu dem Zeitpunkt.
Was Sandra wollte, das hat kaum eine Rolle gespielt. Aber damit ist jetzt Schluss.
Also wir hatten jahrelang diesen Kampf. Und er hat gesagt, du kannst das. Habe ich gesagt, nein, ich kann es nicht. Er ist auch Geschäftsmann, er hat sicherlich auch so gedacht. Ich habe nicht als Geschäftsmann gedacht, ich habe als dummer Künstler gedacht. Wenn man so dumm in Anführungszeichen, nicht weiterdenkend vielleicht. Ich habe an meine Erfüllung gedacht und an die Kunst.
Mit 27 wird das Wunderkind erwachsen. Sandra macht einen harten Schnitt und steigt aus. Sie geht nach New York. Weg vom direkten Einfluss ihres Vaters, weg vom Management und weg vom ganzen deutschen Showgeschäft. Sie will wieder zurück in die klassische Musik. Und sie kann ja was. Deshalb steigt sie hoch ein. Sie singt bei einem Wettbewerb der Giulio Gari Foundation vor. Einer Stiftung, die, wie sie auf ihrer Homepage schreibt, junge klassische Sänger der höchsten Qualität fördert.
Ich habe natürlich riesen Angst gehabt, habe eine Arie gesungen, die ging wunderbar, weil sie schnell war. Ich konnte all meine Fehler verstecken. Und dann hat man gesagt, okay, thank you very much. Hat mich gehen lassen, hat mich wieder reingeholt. Und dann wollte man die schwierigere Arie hören und da ging nichts mehr. Und dann bin ich rausgeflogen.
Sandra ist jetzt kurz davor, alles hinzuschmeißen. Mit 12 Jahren hat sie hier in New York in der Carnegie Hall gesungen. Sie wurde überschüttet mit Komplimenten und gehypt als Wunderkind. Jetzt, als Erwachsene, steht sie auf dem harten Boden der Realität. Sorry, du kommst hier leider nicht weiter. Das tut weh.
Ja, mein Ego war zerstört. Ich habe gedacht, Moment, wie soll ich das jetzt vereinen? In Deutschland habe ich noch einen Namen und hier komme ich nicht mehr die erste Runde weiter. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht und fürs Ego ganz schlecht. Aber das war der Anfang, mein wunderschöner Anfang zur Zeit in New York. If you can make it here, you can make it anywhere. I didn't make it. Also muss ich das noch beweisen, dass ich es anywhere machen kann.
Aber Sandra hat Glück. Sie bekommt Hilfe. Ihr Vater, also ausgerechnet der, der ihr früher immer geraten hatte, im Pop-Business zu bleiben, findet ihre alte Lehrerin Sonja Carlson wieder, mit der sie damals vor dem Auftritt in der Carnegie Hall die Mozart-Lieder einstudiert hatte. Sandra nimmt wieder Stunden bei ihr und die beiden entdecken, Sandras Stimme ist älter und tiefer geworden.
Ich musste mir eingestehen, dass ich Mezzosopran bin. Ich habe das erst gar nicht wahrhaben wollen, weil man hat immer das Image mit Sopran. Ich bin Sopran, ich habe die Höhen und mühelose Höhen. Das hatte ich aber nicht mehr. Ich war von Natur aus ein Mezzosopran. Fühle mich in der mittleren Stimmlage zu Hause.
In der Oper ist das ein ganz neues Fach. Und das muss sie sich jetzt Stück für Stück erarbeiten.
Viel Rossini, die Rosina in Bei mir von Sevilla. Die Carmen habe ich gemacht vor 2 Jahren. Das ist so mein Fach. Und da ich vorsichtiger geworden bin, würde ich eher zum Rossini hin tendieren, der wirklich Bel Canto und Medizin ist für die Stimme, weil man da die Stimme etwas flexibler und leichter halten muss.
Musik. Mehrere Jahre bleibt Sandra in ihrer New Yorker Anonymität und sie genießt es. Sie finanziert sich mit Gesangsunterricht für Kinder, sie trainiert ihre eigene Stimme und vor allem, sie baut sich psychologisch langsam wieder auf. Sie lernt sich selbst und ihre Rollen als Mezzosopran neu kennen. Und dann, im Jahr 2012, steht sie wieder auf der Bühne, in einem beschaulichen kleinen Opernhäuschen in Houston, Texas. Sie singt die Jane Seymour in der Oper Anna Bolena von Gaetano Donizetti.
Ich war nie erfüllter. Ich war in diesem wirklich relativ kleinen Opernhaus, wo ich diese Rolle gesungen habe, erfüllter als auf der großen Bühne mit einem Poplied. Und das hat mir gezeigt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin über den Berg.
Sandra Schwarzhaupt war ein Wunderkind. Sie hatte eine Gabe, ihre Stimme. Und sie hatte einen Plan. Sie wollte die beste Sängerin der Welt werden. Damals meinte sie damit natürlich die bekannteste, berühmteste. Aber daraus ist, um es mal deutlich zu sagen, nichts geworden. Eine Sängerin zu werden, die in ihrer Kunst aufgeht und davon auch leben kann, das hat sie aber geschafft. Sie hat mit ihren 37 Jahren alles erlebt, was ein großer Sänger erleben kann. Alle Träume und Versprechungen, alle Fehlentscheidungen und alle Niederlagen. Sie hat auf den ganz großen Bühnen gestanden, also da, wo nur ganz wenige hinkommen. Dann hat sie gemerkt, dass es auf Dauer mehr braucht als das Wunder. Und sie hat an sich gearbeitet. Diese Geschichte hat ihr geholfen, eine echte Künstlerin zu werden.
Früher war ich immer die Jüngste. Oh, she's so young, die ist ja so jung, so jung. Jetzt bin ich einer der Ältesten. Aber ich habe im Stillen meine Karriere weitergeführt. Nicht in der Öffentlichkeit, aber ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Rollen gelernt und es war alles bewusst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles zu seiner Zeit kommt.
Heute arbeitet Sandra an ihrer zweiten Chance. Wäre sie im Pop- und Schlagergeschäft geblieben, dann wäre jetzt mit 37 ihre Chance auf den großen Durchbruch gleich null. Auf der Opernbühne dagegen gibt es noch einige Rollen, in die sie erst noch hineinwachsen kann.
Es gibt Leute, die haben auch später angefangen, um dann das zu zeigen, was sie immer wollten. Es gibt da kein Timing, es gibt für einen Künstler keine Uhr. Also ich bin kein Athlet, der jetzt mit 30 auf einpacken muss. Ich bin Athletin, aber ich kann meine Sportart bis 70 machen.
Und dafür wünsche ich Sandra toi 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 und alles Gute.
Einmal Wunderkind und zurück. Martin Krinne hat Sandra Calderón getroffen. Für D-Radio Wissen 100.
D-Radio Wissen 100.
Begabung allein reicht nicht. Die 100 hier am Freitagabend. Und ja, wenn ein Kind besonders begabt ist, dann muss das auch erstmal auffallen. Jemand muss merken, da ist etwas Besonderes und dann muss dieses Talent auch erstmal gefördert werden, um sich entfalten zu können. Oft genug passiert das ja nicht. Ne? Selbst bei uns in Deutschland, in unserem Schulsystem scheitern begabte Kinder häufig. Manchmal mit schlimmen Folgen, landen auf Sonderschulen, sogar in der Jugendpsychiatrie. Dass aber im Tansania der 50er Jahre das Talent eines Mädchens entdeckt wird, diesem Mädchen dann auch noch eine Schulbildung zugetraut wird, das grenzt an ein Wunder. Calista Simbakalia hat Talent und hat Glück gehabt. Statt wie viele Mädchen mit 12 zu heiraten und schwanger zu werden, kam sie ins Ausland und arbeitete ehrgeizig daran, eine gute Bildung zu bekommen. Heute arbeitet sie genauso ehrgeizig daran, dass Mädchen in ihrer Heimat die gleichen Chancen bekommen wie einst sie. Julia Amberger hat Calista Simbakalia in Tansania begleitet. Julia Roche hat der Autorin ihre Stimme geliehen.
Ich sitze in einem Jeep auf der Rückbank und fahre durch eine Steppe mitten in Tansania.
Draußen schöpfen Kinder Wasser aus einem Rinnsal. Ein Mädchen ist hochschwanger. Neben dem Fahrer sitzt Kalista Simbakalia. Sie schaut den Kindern zu. Kalista ist 70 Jahre alt. Aber seit ihrer Kindheit hat sich hier wenig verändert.
Wenn die Mädchen zu früh schwanger werden, ist das Risiko viel größer, dass sie sich bei der Geburt verletzen.
Als Ärztin hat Kalista 2012 die NGO Utu Manamke gegründet. Das Ziel? Sexuelle Aufklärung und Bildung. Gerade ist sie 3 Tage lang in einer der ärmsten Regionen Tansanias unterwegs und schaut, was die NGO erreicht hat. Ich begleite sie dabei, als Journalistin. Wir betreten einen Jugendclub, den die NGO in einer Dorfschule gegründet hat. Vor dem Pult drängen sich 10 Mädchen. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahren. In den ländlichen Regionen Tansanias werden Mädchen früh verheiratet. Mit 11 oder 12 bekommen manche das erste Kind. Kalista möchte, dass die Mädchen ihre Talente entfalten können, eine Ausbildung bekommen. In den Jugendclubs klärt sie sie darum auf. Kalista ist 1946 im Norden von Tansania geboren, als 2. von 10 Kindern. Ihr Leben hätte ganz ähnlich verlaufen können wie das dieser Mädchen. Hätte.
Mein Vater hat von mir verlangt, immer die Klassenbeste zu sein, nicht weniger. Und tatsächlich war ich von der 1. bis zur 6. Klasse immer die Beste.
Als Kalista 7 Jahre alt ist, zieht ihre Familie ins Nachbarland Kongo. Ihr Vater arbeitet dort als Krankenpfleger. Kalista geht zur Schule. Sie bewundert ihren Vater und hat einen Traum. Kalista möchte Ärztin werden. Anfang der 50er Jahre formiert sich der Widerstand gegen die belgische Kolonialmacht. Kalista lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie ist fleißig in der Schule und bekommt sogar ein Stipendium für eine weiterführende Schule in Belgien. Als eines von 5 Mädchen im ganzen Land. Weil sie keinen kongolesischen Pass hat, darf sie das Stipendium allerdings nicht annehmen. Kalista lässt es nicht auf sich sitzen. Immer wieder läuft sie zum Sitz der Kolonialmacht und weint. So lange, bis sie den Gouverneur weichgeklopft hat und der eine Familie findet, die sie auf eigene Kosten aufnimmt. Mit 16 Jahren geht Kalista nach Brüssel. Von nun an lebt sie weit weg von Eltern und Geschwistern in einer Gastfamilie. Obwohl sie das erste Halbjahr in der Schule versäumt, kommt sie gut mit.
Meine Lehrer in Belgien haben zu meinen Mitschülern gesagt, Kalista ist keine Belgierin, sie ist ein afrikanisches Mädchen. Wie kommt es, dass sie besser in Französisch ist als ihr?
Kalista bleibt den Prinzipien ihres Vaters treu. Sie überholt irgendwann sogar die Klassenbeste. Ausgehen, Alkohol trinken, ausrasten, das gibt es bei Kalista nicht. Ihre Eltern haben sie streng katholisch erzogen.
Bevor ich nach Belgien gegangen bin, hat mich meine Mutter gewarnt. Kalista, in Europa gibt es verschiedene Getränke. Don't get yourself involved in drinking alcohol. Wenn du ein bisschen davon trinkst, willst du immer mehr und dein Verhalten wird sich verändern. Du wirst nie mehr erreichen, was du dir im Leben vorgenommen hast.
Kalista hält sich dran, bis heute. Sie bleibt mehrere Jahre in Belgien. Ihr Abitur besteht sie, natürlich, mit Bestnoten. Kalista stehen alle Wege offen. Und dann bekommt sie ihn, den lang ersehnten Studienplatz für Medizin. Endlich. Kalista ist stolz darauf, bis heute. Ihre Augen strahlen auch 50 Jahre später noch, wenn sie mir davon erzählt. Wäre da nicht?
But my Belgian parents told me, say, Kalista, we cannot.
Meine belgischen Eltern haben dann zu mir gesagt, Kalista, wir können dich nicht mehr unterstützen. Wir haben eine Tochter im gleichen Alter.
Aufgeben, das kommt für Calista nicht in Frage. Sie will Medizin studieren, zur Not auch ohne finanzielle Hilfe. Auf den Rat ihres Gastvaters geht Calista nach London, alleine, und macht dort erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester.
Ich war sehr gut. Deshalb hat der Ausbildungsleiter gesagt, wir wollen, dass du Medizin studierst und wir werden dir das Studium finanzieren, weil wir wissen, du schaffst das.
We are going to take you to do medicine. We'll pay for you because we know you can do it.
Jetzt ist Calista endlich da, wo sie schon als kleines Mädchen in Afrika hin wollte. Sie kann Medizin studieren. Doch irgendetwas in ihr hat sich geändert. Sie lebt in einem Heim für Krankenpfleger außerhalb von London. Ihre Eltern und Geschwister hat sie seit fast 10 Jahren nicht mehr gesehen, seit sie den Kongo verlassen hat.
But I just said to myself, because I was the second born in the family, I have to go and help my father.
Ich dachte mir, ich bin die zweitälteste der Familie. Ich muss meinem Vater helfen, meine Geschwister zu erziehen.
Member of the family to become also to have a better education. Yeah.
Damit auch sie einen guten Abschluss bekommen.
Actually, I had to lie today.
Also habe ich meine Tutorin angelogen. Meine Mutter sei krank. Deshalb müsse ich zurück nach Hause.
Telling her that my mother was sick, that's why I want to go back home.
Tanzania.
Calista geht zurück nach Tansania und sie macht da weiter, wo sie in London aufgehört hat. In Dar es Salaam fängt sie an, Medizin zu studieren. Und es passiert etwas, was es so in ihrem Leben bislang noch nicht gegeben hat. Calista verliebt sich in Lawrence, einen Kommilitonen. Er macht ihr einen Heiratsantrag, sofort. Doch Calista lehnt ab. Erst das Studium, dann die Hochzeit, sagt sie ihm. Und wenn du nicht warten kannst, dann musst du dir eben eine andere Frau suchen. Aber Lawrence wartet. Calista ist schon über 30, als sie beide heiraten. Mit Mitte 30 bekommt sie 2 Kinder.
Nur 2 Jungs. Nicht 10 wie meine Mutter.
Calista macht einen zufriedenen Eindruck, wenn sie mir von den Jahren nach dem Studium erzählt. Sie arbeitet an einer Schule für Krankenpfleger im Norden und wird dort Rektorin. Eigentlich könnte es ewig so weitergehen.
All my students used to pass 100%. Yeah.
Alle meine Schüler haben bestanden. Das drang bis ins Gesundheitsministerium vor. Die haben gesagt, Dr. Simbakalia täuscht uns bestimmt. Dann habe ich dem Chef des Schulprogramms in der Regierung einen Brief geschrieben. Kommen Sie, habe ich geschrieben, wann immer es Ihnen passt und schauen Sie uns im Unterricht zu.
Then I wrote to the principal of training of medical school in Dar es Salaam, in the headquarters. So I said, please just come any day. Come, just surprise us and see how we are doing.
Er kommt zu Besuch und ist beeindruckt. Plötzlich, aus dem Nichts, kommt die Chance ihres Lebens. 1990 überlegt sich die tansanische Regierung zum ersten Mal, wie sie die Bevölkerungsexplosion eindämmen soll. Familienplanung heißt das Zauberwort. Und Calista ist die Auserwählte. Als eine der ersten Frauen überhaupt wird sie ins Gesundheitsministerium Tansanias berufen. Sie soll Chefärzte und sogar die Regionalkommissare weiterbilden. Doch Calista hat Angst, dass ihr neuer Job und ihr Glauben nicht zusammengehen.
I went to see my bishop. So I said, well, I've been called.
Bevor ich ins Ministerium ging, um in der Familienplanung zu arbeiten, besuchte ich meinen Bischof. Ich bin berufen worden, habe ich ihm erzählt. Aber darf ich das überhaupt als Katholikin? Oder sollte ich Nein sagen, damit am Ende jemand anderer ausgewählt wird?
Please go. You are going to help us a lot. Even us Roman Catholics.
Das bleibt unter uns, hatte er geantwortet. Bitte geh, du wirst uns sehr helfen.
Women are now delivering almost on yearly basis. We go when we go to the field, we see children who are naked. There are 10 of them, there are 15 of them.
Calista entscheidet sich für den Job und seitdem hat sie eine Mission. Sie möchte, dass Mädchen in Tansania irgendwann ein selbstbestimmtes Leben führen. Ein Leben, in dem Bildung an erster Stelle steht. Doch das braucht Zeit und Geduld. Während ich mit Kalista 3 Tage durch Tansania fahre, treffen wir viele Mädchen, die dafür kämpfen, zur Schule gehen zu dürfen. Ihre Eltern würden es lieber sehen, wenn sie zu Hause helfen oder heiraten.
Even my mother was not quite educated. He used to insist.
Meine Mutter war nur an der Grundschule, aber sie hat immer gesagt, dass Bildung sehr wichtig ist, vor allem für mich als Mädchen. Meine Eltern haben zu mir gesagt, denke nicht ans Heiraten. Bildung ist die Nummer eins.
Diese Botschaft möchte sie den Mädchen mit auf den Weg geben.
They finish from 4, but they want to go.
Die Mädchen haben die 11. Klasse abgeschlossen, aber sie wollen weiter zur Schule gehen, vielleicht sogar zur Uni. Die meisten von ihnen wollen Krankenschwester werden. Dafür braucht man in Tansania ein Diplom. Und die anderen? Polizistin, Lehrerin, Ärztin? Das hat mich verblüfft. Vor ein paar Jahren haben sie noch keine Ahnung geantwortet. Was willst du einmal werden? Keine Ahnung. Der Jugendclub hat sie verändert. Jetzt haben sie ein Ziel im Leben. Nicht nur heiraten.
To change and thinking of what they want to be, not only maybe to get married or all that.
Kalista weiß, sie kann hier nur Impulse setzen. Aber wenn es nur eines dieser Mädchen schafft, dann könnte es selbst Vorbild für die anderen sein und Kalistas Mission fortsetzen.
Lieber lernen als heiraten. Julia Amberger über Kalista Simbakalia. Julia Rosch hat der Reporterin ihre Stimme geliehen.
D-Radio Wissen 100.
Ich erinnere mich noch richtig gut. Herr Beziste war stinksauer. So richtig. Mein Mathelehrer ist ausgerastet. Als ich in meiner Mathe-Abi-Klausur nach einer Viertelstunde aufgestanden bin, die Klausur abgegeben habe und einfach gegangen bin. Ich wusste, eine Aufgabe war richtig und das hat mir gereicht. War also keine 6, eine 5. Hauptsache Abi. Mathe interessierte mich nicht, also habe ich dann auch wenig Energie reingesteckt. So wenig wie möglich. Antonia Arndt kann sowas bestimmt nicht verstehen. Das würde ihr auch nie in den Kopf kommen. Antonia hat in Berlin ein Abi mit 900 Punkten gemacht. 900. Das heißt, jede verdammte Note über 2 Jahre war eine 1+. Wie macht man das? Warum macht man das? Was für ein Mensch muss man sein, um das zu schaffen? Hanna Ender ist für uns losgezogen, um Antonia zu treffen.
Ein heißer Sommertag am Arndt-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf. Schwitzend sitzt der Abi-Jahrgang 2016 in einem Klassenraum, dicht gedrängt und super nervös. Gleich verkündet ein Lehrer die Ergebnisse der Abi-Prüfungen. Mittendrin Antonia, 18 Jahre alt. Sie schaut gespannt auf den Lehrer. Der kommt auf sie zu und überreicht ihr ein Blatt Papier.
Der Lehrer, der die Ergebnisse verteilt hat, hat gesagt, ja, Antonia hat das erreicht, das habe ich seit 20 Jahren noch nie erlebt. Und da hat man dann eben gesehen, dass ich überall 15 Punkte hatte und ja, ich weiß nicht, es war irgendwie, ja, krass.
Ziemlich krass. 15 Punkte, eine 1+ in jedem fucking Fach, egal ob Latein, Mathe, Sport oder Englisch. 900 Punkte hat Antonia auf ihrem Abi-Zeugnis, mehr geht nicht. Das ist die höchste Punktzahl, die ein Schüler im Abitur erreichen kann. Vor Antonia hat das noch niemand geschafft. In die Abi-Note fließen nicht nur die Ergebnisse aus den letzten Prüfungen, sondern die Noten der letzten 2 Schuljahre. Und Antonia hatte immer in jedem Fach 15 Punkte. 2 Jahre lang. Ich treffe die beste Abiturientin Berlins ein paar Wochen nach ihrem Abi in einem Café, weil ich wissen will, wie hat sie das geschafft und was ist sie für ein Typ, diese Antonia. Erster Eindruck, Antonia ist nicht nur super schlau, sondern auch ganz normal. Überhaupt kein Nerd oder Streber, sondern eine offene junge Frau mit langen dunkelblonden Haaren und lustigen blauen Augen, die mich neugierig anblitzen. Und wie sich herausstellt, ist sie auch kein Wunderkind oder Übertalent. Sie hat weder eine Klasse übersprungen, noch wurde sie in jungen Jahren als hochbegabt eingestuft.
Also, was ich weiß, ist, dass ich eben schon immer so war, dass ich meine Hausaufgaben sofort nach der Schule erledigen wollte und mir es schon immer wichtig war. Ich konnte mich irgendwie nicht so auf was anderes freuen, wenn ich nicht wusste, dass ich meine Hausaufgaben hinter mir hatte.
Ich kann mich erinnern, wenn ich aus der Schule gekommen bin, dann habe ich mich entweder sofort mit Freunden getroffen oder erstmal ein Mittagsschläfchen gemacht, weil 6.30 Uhr aufstehen einfach zu krass war. Hausaufgaben, Lernen, das ging bei mir auch später. Oder eben morgen. Antonia macht ihren Shit immer sofort. So übereifrig, dass selbst ihre Eltern besorgt sind. Übrigens beide Lehrer.
Also das kam von ihr selbst, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Antonia, oder?
Ihr habt schon manchmal eher gesagt, so jetzt komm, iss erstmal in Ruhe und mach dann, sortier dann deine Sachen. Oder reicht doch auch für heute, kannst du auch morgen immer noch machen. Oder ist doch nur eine Hausaufgabe. Also ich glaube, mir selbst war das schon so am wichtigsten. Und vielleicht habe ich mir damit auch selbst den größten Druck gemacht. Also der kam eigentlich eher nicht von anderen, sondern von mir selbst.
Antonia bereitet sich auch nicht im letzten Moment aufs Abi vor oder rechnet hektisch in den letzten Wochen, welche Note sie für welchen Schnitt braucht.
Also sie hat ja mit Eintritt in die Oberstufe gesagt, wenn sie angesprochen würde, was machst du denn da gerade? Sie macht Abitur. Also Abitur war nicht die Abiturprüfung, sondern der Eintritt in die Qualifikationsphase. Insofern war das ein Prozess, der dann irgendwann mit diesen Prüfungen abschloss.
Viele haben ja auch so gerechnet, okay, den Kurs, da streng ich mich nicht so an, den brauche ich nicht und so. Und das habe ich irgendwie auch nicht gemacht.
Ich schon. In meinem Abi-Zeugnis sind die Prioritäten klar erkennbar. In Deutsch und Politik sehr gut. 13 bzw. 14 Punkte. In den Naturwissenschaften Chemie und Bio dagegen 5 bzw. 3 Punkte. Also eine glatte 5. War mir egal, war eh nicht so mein Ding. Mich hat schon immer mehr interessiert, wie der Bundestag funktioniert, als die Photosynthese. Aber Antonia, die ist irgendwie neugierig auf alles.
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie habe ich an allem Interesse gefunden, wenn ich so versucht habe zu verstehen. Ich habe es natürlich auch nicht auf Anhieb verstanden. Aber als ich es dann versucht habe, es zu verstehen und so, dann wurde es eben auch immer interessanter. Dann Chemie zum Beispiel Farbstoffe. Ich meine, das ist sowas Alltägliches. Und das dann so chemisch zu durchblicken, fand ich schon also wirklich interessant jetzt, ohne irgendwie so zu tun, als ob. Also ich meine, es ist einfach schön, wenn man so Sachen dann versteht.
Ja, ist es auch. Aber ich bin doppelt so alt wie Antonia und mein Interesse an Farbstoffen ist nur halb so groß. Dieser Heißhunger zu wissen und zu verstehen, das scheint so ihr größter Antrieb zu sein und das finde ich ziemlich beeindruckend. Wenn Vater Andreas ihre Fragen nicht gut genug beantworten konnte, dann hat Antonia eben selbst recherchiert.
Vielleicht war das auch motivierend, dann immer so sagen zu müssen, das weiß ich gar nicht so genau. Oder wo du jetzt so detailliert nachfragst, also im Großen und Ganzen ist mir das schon klar. Aber ihr hat das nicht gereicht, so im Großen und Ganzen und so etwa. Das war ihr dann zu allgemein. Aber das war dann ihr Job, das, so wie sie das wissen wollte, aufzubereiten. Dann hat sie sich wieder gemeldet, so wie zur Nachhilfe. Übrigens, deine Lücken, wenn du willst, kann ich jetzt mal versuchen zu füllen.
Bei Antonia geht es auch nicht ums stumpfe Auswendiglernen. Sie will wissen, verstehen, durchschauen. Darum guckt sie auch über ihren Tellerrand. In ihrer Politikprüfung beschäftigt sich Antonia mit der Frage, welche Lehren wir aus der Geschichte der Migration und Integration der Hugenotten im 17. Jahrhundert in Brandenburg für die Flüchtlingskrise 2015 ziehen können.
Wow, hammerspannend. Wie kommt man auf so ein Thema?
Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, wo eben auch darüber geschrieben wurde, ob man denn aus früheren Flüchtlingssituationen irgendwas für heute lernen kann. Zumindest habe ich mir diese Frage halt auch wirklich selbst gestellt.
Und noch eine Sache lerne ich von Antonia. Cool bleiben. Bei der Abi-Prüfung habe ich mir kurz vorher vor Aufregung fast in die Hosen gemacht. Antonia nicht.
Ich weiß gar nicht, ob ich aufgeregter war als bei den normalen Klausuren oder so.
Bewundernswert finde ich nach wie vor, dass sie Nerven wie Drahtseile hat. Also klar, Aufregung ist im Innern, aber sie trägt das nicht so nach außen.
Und obwohl Antonia so ein Ausnahme-Abi gemacht hat, war sie an ihrer Schule keine Ausnahme. 1,99 ist der Notendurchschnitt beim Abi-Jahrgang 2016 am Arndt-Gymnasium. Also war Antonia an ihrer Schule umgeben von Leuten, die Lernen sowieso irgendwie geil fanden. Aber Neid und Missgunst gab's nicht. Antonias Mitschüler Julian Pasinger, der mit ihr auch den Bio-Leistungskurs besucht hat, sagt in einem Zeitungsartikel über sie: Antonia ist nicht nur super gut in der Schule, sondern auch super cool. Fakt ist,
dass ich eben nicht so die ganze Zeit vor den Büchern sitze oder so, sondern eben auch Sport mache oder mich mit Leuten treffe. Also deswegen waren die Reaktionen eher positiv und gar nicht so, dass ich ein Streber wäre oder so.
Als du dann diese Prüfung gemacht hast, hattest du da irgendwie schon so ein Gefühl, yes, das wird gut?
Eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel bei Mathe hatte ich wirklich nicht so ein gutes Gefühl. Vor allem eben auch, weil die Lehrer danach gesagt haben, oh, Mathe war so einfach und ich fand es gar nicht so einfach. Also da war ich überhaupt nicht sicher.
Bei mir war es übrigens immer umgekehrt. Ich dachte nach meinen Prüfungen immer, ist doch super gelaufen. War es dann aber nicht so. Antonia ist da eher bescheiden und ziemlich bodenständig, trotz Super-Abi. Während andere bei so einem Ergebnis wahrscheinlich dutzende Instagram-Fotos mit Selfies und Abi-Zeugnis, Hashtag 900 Punkte, Hashtag mein Abi ist besser als deins posten würden, bleibt Antonia auf dem Teppich. Ihre erste Reaktion auf ein historisch einmaliges Abi-Ergebnis?
Ja, froh und erleichtert irgendwie, dass es halt auch gelohnt hat, dass ich so viel gemacht habe. Also es war ja bei mir nie so, dass ich in die Schule gegangen bin und dann alles konnte, sondern ich musste mich auch zu Hause hinsetzen und dafür was machen. Und ja, ich war, glaube ich, wirklich erstmal erleichtert, dass sich das alles gelohnt hat.
Ziemlich nüchterne Reaktion auf ein 900-Punkte-Abi, das es so noch nie gegeben hat. Und von dem Antonias Eltern im Übrigen auch erst auf Umwegen erfahren.
Die Nachricht kam bei uns an, vom anderen Elternteil. Irgendwie kam ein Anruf, herzlichen Glückwunsch, wozu? Zum Abitur, ja danke, nein, nicht zu irgendeinem, sondern zu dem. Zu welchem? Na, hat Antonia noch nicht? Nee, Antonia hatte noch nicht. Also das war dann uns sozusagen noch nicht so klar. Und irgendwie ist es bis heute auch eigentlich so unglaublich. Also von Anfang an in allen Bereichen die volle Punktzahl zu erreichen. Das ist also eigentlich kaum zu glauben, dass sowas möglich ist.
Es ist möglich, aber sehr selten. 15 Punkte in jedem Fach, das hat vor Antonia schon mal jemand geschafft. 2007 besteht der 20-jährige Schüler Felix Geißler aus Neuruppin fast alle Prüfungen mit der Bestnote. Einzige Ausnahme? Sport. Aber selbst in dem Fach, wo es weniger auf Köpfchen, sondern mehr auf Ausdauer ankommt, hat Antonia eine 1+.
Nee, ich weiß nicht, also Sport war für mich immer so wichtig, weil ich eben so viel gelernt habe, war es mir dann auch wichtig, eben einen Ausgleich dafür zu haben. Also wenn man den ganzen Tag sitzt, dann, also ich brauchte dann irgendwie, dass ich dann abends nochmal aufstehe und zum Training gehe, 2 Stunden. Es ist halt schon was dran, dass man sich dann wieder besser konzentrieren kann, wenn man sich mal bewegt.
Und deswegen geht Antonia nach den ausgiebigen Lernsessions 4-mal die Woche zum Volleyball. Davor hat sie Turnen, Badminton, Leichtathletik und Kampfsport gemacht. Und während andere sich nach so einem Abi die Birne wegsaufen würden, geht Antonia lieber zum Training als zum Feiern.
Also ich trinke gar nicht.
Kein Alkohol?
Nee. Also viele sagen auch, ja, das passt ja auch irgendwie zu dem Image schon ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich mache halt Sport und ich habe halt oft Training bis 22 Uhr. Und wenn ich danach noch weggehe, wäre es für mich immer so ein bisschen, ich komme gerade vom Sport und trinke dann was. Also es passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und ja, deswegen, also ich muss mir da natürlich auch viel anhören, aber langsam haben es alle verstanden.
Vielleicht ist es genau das, was Antonia von ihren Mitschülern unterscheidet. Sie trinkt nicht, sie ist mega gewissenhaft, fleißig, nicht nur an sich interessiert, sondern auch an den Dingen, die um sie herum passieren. Mit nur 18 Jahren hat sie eine Lebenseinstellung, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Immer das Beste aus sich herausholen. Ich bin Abi-Jahrgang 99, fast doppelt so alt wie Antonia, habe aber ungefähr nur halb so viele Punkte wie sie. 507, damit komme ich auf den Schnitt 2,6. Irgendwo zwischen nicht wirklich gut, aber auch nicht richtig schlecht. Mir war das Abi-Ergebnis aber auch ein bisschen wurscht. Denn ich wusste, was ich werden wollte, seit ich 16 war. Rasende Reporterin. Ganz anders Antonia. Die weiß zwar unglaublich viel, aber nicht, was sie nach dem Abi machen will.
Also das ist jetzt eben das Größte, wo ich so stecke, so, was soll ich machen? Also mein Traum ist eben erstmal da eine Vorstellung zu kriegen und ja, was ich machen könnte und was ich wirklich will und so. Also es ist wirklich schwer. Da beneide ich auch diejenigen, die genau wissen, was sie machen wollen und da eben jetzt auch schon einsteigen.
Tja, was soll eine Frau wie Antonia nach einem super Abi machen, wenn sie fast alles spannend findet?
Internationale Wirtschaft könnte ich mir vorstellen oder irgendwas mit Politik. Medizin interessiert mich auch oder so Biologie oder Ernährungswissenschaften oder sowas. Vielleicht mache ich auch irgendwas mit Sport, also irgendwie sowas.
Genau, irgendwie sowas. Das ist Antonias Problem. Sie weiß nicht, was sie will. Was kommt nach dem Abi? Ein bisschen Zeit hat sie noch. Anfang September hat sie erstmal den Bundesfreiwilligendienst in einem Sportverein angefangen. Dort hat sich schon herumgesprochen, dass Antonia das beste Abi ever hat. Aber das ist nicht immer von Vorteil, sagt ihr Papa.
Auch da erwartet man ja von ihr, von so einer guten Abiturientin, die muss natürlich wissen, wie man mit Excel arbeitet. Und sie muss auch wissen, wie man Serienbriefe schreibt. Also sie wird mit vielen Anforderungen konfrontiert, die sie gar nicht bewältigen kann.
Spürst du da so einen Druck jetzt, der auf dir lastet?
Ja, schon. Also, ja. Weil eben viele auch sagen, ach, das kannst du ja eh dann. Also so, du hast ja so ein super Abi, kannst du ja eh. Oder ist für dich bestimmt nicht schwer oder so. Sowas hört man dann schon häufig.
Okay, das sind also die Schattenseiten des super Abis. Ich finde Antonias Leistung trotzdem sehr inspirierend. Nicht für die Schule, aber fürs Leben. Hard work pays off, verdammt nochmal. Klar gehört auch Talent dazu. Das Talent durchzuhalten und interessiert zu sein.
Natürlich gibt es Momente, wo man echt durchhängt und so sagt, oh, ich habe auf überhaupt nichts Bock und interessiere mich eigentlich so für gar nichts. Aber das sind Momente, die, glaube ich, jeder hat und die gehen auch wieder vorbei. Und also generell bin ich, glaube ich, schon so jemand, der eigentlich neugierig ist und interessiert ist. Und ich hoffe, dass mir das dann auch von Nutzen ist, wenn ich mich irgendwann für was entscheide.
Antonias Leistung ist eben nicht das Werk eines Wunderkindes. Sie hat hart gearbeitet dafür. Und ich finde, man kann viel von ihr lernen. Von nix kommt nix. Wenn du Fragen hast, such nach Antworten. Sei immer neugierig auf die Welt da draußen. Und es muss ja nicht immer das Super-Abi sein, das dabei rausspringt. Aber ein bisschen Antonia können wir alle sein. Talent zum Lernen steckt in uns allen. Um es zu nutzen, müssen wir uns einfach nur ein bisschen selbst überwinden.
Aber das ist eben nicht so einfach. Hanna Ender hat sich mit der Super-Abiturientin Antonia getroffen. Hier ist euer durchschnittlich talentiertes Radio. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. 100.
Schönen guten Abend. Hier ist D-Radio Wissen. Hier ist die 100. Talent. Begabung allein reicht nicht, ist das Thema der Sendung heute Abend. Und wenn wir über Talent sprechen, dann müssen wir irgendwann halt auch mal über Talentshows sprechen. Ob singen, tanzen, modeln, die Shows boomen noch immer. Julia Rosch ist bei mir im Studio und Julia, wenn wir ehrlich sind, ne, dann sind es ja gerade die Untalentierten, die dafür sorgen, dass wir so Shows dann gerne gucken, oder?
Ich glaube schon, also weil wenn alle in diesen Shows immer perfekt wären und es nur gute Leute mitmachen würden, dann wird es uns ja nicht interessieren.
Da.
Das Geile ist ja eigentlich, dass dann bei Let's Dance irgendwie so Leute auf der Tanzfläche stehen, die irgendwie so einen Ausfallschritt nach vorn und nach hinten machen und um die dann einfach irgendwie ja so eine sehr begabte Tänzerin drumherum wirbelt.
So.
Oder so.
Bei welcher Talentshow, Julia, müsstest du dich bewerben, um so richtig abzukacken, um eine von denen zu sein, die uns den Spaß bringt?
Bei allen.
Was?
Also ich würde bei allen richtig abkacken.
Wieso? Also singen zum Beispiel?
Kann ich nicht. Nee, es wäre schrecklich. Also da würde ich nicht weit kommen. Also ich würde es nie in den Recall schaffen.
Ja?
Tanzen geht eigentlich auch nicht. Also so beim Paartanzen trete ich immer nur dem anderen auf den Füßen rum. Außerdem würde ich, glaube ich, im Training einfach dann schon so genervt sein, weil ich es nicht hinkriege und dann ständig irgendwas in die Ecke werfen. Und modeln, ja gut, ich meine, siehst du ja, ne?
Ach,
das wird auch nichts mehr.
Ach Julia, so ein Quatsch. Also wäre bei mir ähnlich. Also singen, ne, da würde ich es vielleicht in Recall schaffen. Aber
das ist
das Einzige. Modeln, da können wir auch nur lachen bei mir. Und eigentlich wäre es genauso bei mir, bei allen Dingen. Einzige Sache, es gibt doch auch so Kochtalentshows, oder?
Da könnten wir glaube ich, mitmachen. Also da wird es eventuell auch gehen, aber ich glaube so, die machen auch so viel mit so Shishi.
Ja.
Irgendwie aber, so Goldplättchen dann drauflegen.
Aber das, was du heute Mittag mit hattest zum Beispiel, das sah aus wie aus dem Kochbuch. Aber hallo.
Das war auch aus dem Kochbuch.
Nochmal zurück zu den Talentshows. Ne? Es ist ja interessant, dass die uns so faszinieren und dass die so boomen. Woran liegt das, glaubst du?
Ja, schon so lange, ne? DSDS gibt es jetzt, glaube ich, seit 13 Jahren.
Wahnsinn.
Es ist sehr lange. Ich weiß nicht, ich glaube, weil es einfach Menschen wie du und ich sind, die sich dort präsentieren. Und wir einfach dort immer wieder sehen, dass zwischendurch da Menschen mitmachen, die total gut sind. Aber und die sehen irgendwie total normal aus. Und normalerweise ist doch diese ganze Welt, der Pop und so, diese ganze Glamour-Welt, da hat man doch immer das Gefühl, die Leute müssen was ganz Besonderes sein. Also irgendwie Beyoncé, Jennifer Lopez oder so. Und dann singen da irgendwie so Mädchen, die sehen halt nicht so aus wie die, aber haben auch so eine schöne Stimme. Und solche Geschichten begeistern einen ja auch. Da gab es doch mal diesen Paul Pott, hieß der, glaube ich. Aha. Aus England, so ein dicker Mann, der immer so ein Außenseiter war. Und der sang da plötzlich, also so glockengleich, hätte Andrea Bocelli sein können. Und die Welt war ein halbes Jahr verzaubert. Dann vergisst man die Leute halt auch wieder. Ne?
Ist es vielleicht auch das, dass wir daran merken, dass vielleicht wir alle so ein bisschen Talent in uns haben, aber es nicht richtig rauslassen, nicht genug dafür tun, es nicht genug pflegen und nicht hartnäckig genug oder ehrgeizig genug sind, um es mal zum Vorschein zu bringen in bestimmten Dingen?
Ich glaube, bestimmtes Talent haben wir alle und wenn es eben Hartnäckigkeit ist bei dem einen oder anderen, das sind so Aschenputtelgeschichten, die da erzählt werden. Ich glaube, das ist irgendwas, was uns Menschen so zutiefst in unserem Inneren reizt.
Gleich sprechen wir hier in der 100 noch mit jemandem, wo alle immer gesagt haben, nee, also Talent, wenn der was nicht hat, dann Talent. Einer, über den alle immer gelacht haben, wenn er aufgetreten ist bei DSDS und das hat er unzählige Male versucht. Ich glaube, bei jeder Staffel, ne?
Irgendwie? Ja, 13 Mal.
13 Mal. Menderes Bakci, gleich im Gespräch mit ihm sprechen wir darüber, was Talent ist und warum er eigentlich so hartnäckig ist.
D-Radio Wissen, 100.
Es gibt so Menschen, die bekommen einfach was geschenkt, in die Wiege gelegt. Ein tolles Aussehen, eine besonders tolle Stimme, ein mega Musiktalent, ein unglaubliches Gespür für andere. Wunderkinder sind das eben. Ja, und dann gibt es die anderen. Also uns. Wir träumen vielleicht von den unerreichbaren Dingen, würden vielleicht gerne mal mit der Eiskunstläuferin tauschen, dem Rockstar, dem Physik-Nobelpreisträger, aber wir versuchen es erst gar nicht, weil wir wissen, das wird nichts. Oder besser, weil wir es glauben. Bei Menderes Bakci ist das anders. Er glaubt an sich, glaubt daran, dass er es schaffen wird, hartnäckig wie ein Terrier. Der Mann hat es 13 Mal bei Deutschland sucht den Superstar versucht, ist vor die Jury gegangen und hat gesungen. Und das, obwohl er nicht außerordentlich talentiert ist. 13 Mal hat er vorgesungen und 4 Mal hat er es in den Recall geschafft, in die zweite Runde. Danach war aber immer Schluss. Dieter Bohlen hat Menderes damals ins Gesicht gesagt, das war super scheiße. Wir wollen jetzt mal einen Eindruck kriegen. So klingt Menderes jetzt mit seiner aktuellen Single. Menderes hat ohne Frage Talent. Er ist hartnäckig und bleibt am Ball, wo andere schon längst aufgegeben hätten. Und deswegen ist er jetzt bei mir im Studio. Hallo Menderes, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr.
Was ist für dich Talent? Was bedeutet das für dich?
Also meiner Meinung nach kann man Talent sich auch erarbeiten. Also bei mir war es zumindest so, ich zum Beispiel bin jetzt vielleicht nicht als Sänger sehr talentiert, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist mein großer Traum. Die Anfangszeit war halt so, in der ersten Klasse habe ich angefangen mit Singen. Und da hat mir auch keiner gesagt, hey, du kannst nicht singen, sondern ich habe das in erster Linie gemacht, weil es mir Spaß macht. Ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen. Und wenn dann Leute sagen, du bist nicht talentiert, dann kann es einem eigentlich auch egal sein. Weil man macht das halt aus ganzem Herzen, weil das einen glücklich macht. Und mich macht halt Singen glücklich. Und ob ich jetzt Talent habe oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal.
Mal abgesehen vom Singen, hast du woanders Talente? Siehst du woanders bei dir Talente?
Ich glaube, es ist auch ein Talent, dass man hartnäckig ist und Durchhaltevermögen hat und dass man einfach am Ball bleibt. Ein Großtalent ist von mir meine Ausdauer, denke ich mal. Also das ist meine Meinung und ich glaube, nicht jeder ist so ausdauernd wie ich.
Deine Ausdauer hat damit zu tun, dass du auf die Bühne wolltest und singen wolltest, ins Fernsehen wolltest und singen wolltest. Wann hast du das gemerkt, dass du Star werden willst, berühmt werden willst, dahin kommen willst?
Also als kleines Kind wollte ich immer einfach nur singen. Und ich wollte halt, damals war es immer so, habe ich mich immer gefragt, hey, wie kommen die Leute in die Charts? Und ich wollte immer damals in die Charts. Also das war mein großes Ziel. So. Aber ich war immer sehr schüchtern damals und sehr zurückhaltend. Und ich musste mich ständig überwinden, einfach so auf die Bühne zu gehen. Da gab es dann mal einen Moment in meinem Leben, da gab es so eine Talentshow und da musste ich mich echt so überwinden, da auf die Bühne zu gehen. Und das war so meine erste Erfahrung so auf der Bühne. Und es war nicht so wirklich einfach.
Was war denn das für eine Talentshow? Erzähl uns davon.
Ich weiß nicht mehr. Das war 2001, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Das war Tommys Musikcafé in Langenfeld. Und man konnte,
wo du geboren bist?
Ja, genau. Ich bin in Langenfeld geboren. Und wenn man den ersten Platz erreicht, konnte man eine Aufnahme im Tonstudio gewinnen. Und da habe ich gedacht, das ist eine große Chance für mich, die ich jetzt für mich nutzen möchte. Und das war halt so ein Karaoke-Wettbewerb sozusagen. Und hat leider nicht geklappt. Und bin
wie war denn der Auftritt? Kannst du mal beschreiben? Kannst du dich noch erinnern?
Es war halt so, da war so ein Bildschirm und da wurde der Text halt eingeblendet. Und ich bin dann irgendwann mal nicht mehr mitbekommen. Und in der Mitte des Songs habe ich gesagt, okay, ich bin nicht mehr drin, bin einfach von der Bühne weggelaufen. Und dann habe mich halt dann geniert und habe gedacht, ich habe mich jetzt total blamiert.
Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Auftritt in Langenfeld. Mhm. Da gehst du auf die Bühne, das erste Mal überhaupt auf eine Bühne bei einem Wettbewerb. Und das klappt irgendwie nicht, gehst verschämst von der Bühne, brichst den Auftritt ab. Ich würde jetzt denken, oh Gott, der arme Kerl, der ist fertig damit. Mhm. Also das ist doch ein Trauma, da macht man doch nicht weiter und bewirbt sich dann irgendwann nochmal wieder. Wann kam dein Gedanke, ich mache das weiter? Direkt danach?
Also ich habe ja zu der Zeit ja auch eine Ausbildung gemacht.
Tankwart. Tankwart, mhm. Ja.
Aha. Ich wollte halt irgendwie singen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich weiß noch, im Verkaufsraum habe ich immer gesungen. Da gab es dann die Platte von Michael Jackson, Invincible. Mhm. Und da lief immer You Rock My World. Da habe ich immer mitgesungen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte auch vor dem Publikum singen, was die davon halten. Und irgendwann mal gab es dann den Moment, dann habe ich halt gesehen, es gibt DSDS, da gab es diesen DSDS-Aufruf und da habe ich halt gesehen, das ist eine gute Plattform für mich und bin dann halt dorthin gegangen, ja.
Nochmal ganz kurz zurück zum Singen überhaupt. Du sagst ja, dass es dir irgendwie immer Spaß gemacht hat, dass du die ganze Zeit gesungen hast. Wie war denn das mit dem Singen zu Hause in der Familie?
Ja, also meine Eltern haben sich ja scheiden lassen und damals habe ich halt, meine Mutter war halt alleinerziehend und da hat sie das auch nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass meine Schulkameraden das sehr oft mitbekommen haben, weil ich ja ganz oft immer damals Looking for Freedom von David Hasselhoff gesungen habe.
Klassiker?
Und, ja, und also ich war immer schon so ein Typ, der immer in der Schule gesungen hat. Das ging dann bis zur Realschule, als ich dann in der 5., 6., 7., 8. Klasse war und gab es irgendwann mal die Lieder von Backstreet Boys und solche Sachen oder NSYNC und Michael Jackson kam später mit dazu und da gab es dann so eine Situation, da kam der Lehrer, unser Politiklehrer rein und der meinte dann, da hat er irgendwie so einen Kassettenrekorder mitgebracht und meinte dann so, jetzt Menderes, möchte ich, dass du jetzt aufstehst und vor unserer Klasse singst und wir nehmen das auf und schicken das zu einer Plattenfirma. So war das damals. Und ich hatte immer auch Angst damals, dass sich meine Stimme verändert. Ja, also ich wollte halt damals immer schon was mit meiner Stimme machen.
Also dieser Wunsch, irgendwas mit der Stimme zu machen, ist ganz groß bei Menderes. Auch als du dann eben diese Anzeige siehst, DSDS, da wird gesucht. War das tatsächlich die erste Ausgabe?
Ja, 2002 fing das an, im Herbst.
Du bist dann zum Casting gegangen. Wie war das?
Ganz ehrlich, es fiel mir nicht leicht, wirklich da in diesen Raum zu gehen. Da waren so viele Leute und okay, es waren nicht so viele Leute wie jetzt. In der Anfangszeit waren es für mich aber auch schon sehr viele Leute. Ich muss mich echt überwinden, da reinzugehen und man sieht das auch in den Aufnahmen. Ich war so aufgeregt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich singen konnte.
Also eine ähnliche Situation wie bei deinem ersten Auftritt, bei diesem ersten Wettbewerb in Langenfeld. Ja. Du bist gescheitert, kann man so sagen. Mhm. Aber trotzdem hast du dich dann im Jahr danach wieder beworben.
Irgendwann gab es dann den Punkt, ich bin wie gewohnt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Da gab es einen Moment, da gab es dann so 2, 3 Leute, die haben mich dann irgendwie so anscheinend erkannt irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, die haben dann mich so angeguckt. Da habe ich gesagt, okay, was ist denn da los? Und dann irgendwann mal war ich dann zu Hause und dann gucke ich so, dann läuft irgendwie auf einem Fernsehsender so ein Bericht, so die schrägsten Kandidaten bei DSDS irgendwie so. Und dann gab es so eine Top-10-Liste. Und dann irgendwann mal gucke ich so, sehe ich mich so auf Platz 2. Da hat mich das irgendwie so ein bisschen geärgert. Dann habe ich gesagt, okay, so kann ich dieses Bild nicht stehen lassen. Mit der Zeit hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und habe gesagt, hey, ich muss mich besser präsentieren. Und so kam das dann. Irgendwann hat sich das verselbstständigt und habe dann gesagt, ich muss mich immer wieder weiterentwickeln. Und so kam das, dass ich so oft mitgemacht habe.
Das Jahr danach hast du dich dann eben nochmal beworben nach der ersten Staffel. Das war dann 2003, richtig? Mhm. Und das ging relativ durch die Medien. Das klang so.
I never ever wanna hurt ya. I just wanna love ya. I just wanna sex you up. Wanna give you everything you needed. Ach nein. Trouble on my penis in the way. Kannst du mal vielleicht neu anfangen? Don't walk away. See, I just can't find the right thing to say. I troubled on my fingers in the way.
Michael Jackson? Ist das, ne?
Ja, das von Invisible-Album. Das habe ich ganz oft damals gehört.
Bei diesen Ausschnitten war es so, die haben es sogar zu Wer wird Millionär als Frage geschafft. Ja. Und die Frage war, glaube ich, was versucht dieser Mann da zu sehen?
Ja, Miss Piggy, dann irgendwie Donald Duck oder irgendwie, oder am Schluss so Michael Jackson so irgendwie.
Du lachst darüber.
Ja.
Ist das nicht total, also macht einen das nicht fertig?
Ja, das
ist doch Veralberung.
Ja, okay, aber ich glaube, es ist wichtig auch, dass man sich nicht so eine Angriffsfläche aufbaut, sondern es ist auch manchmal wichtig und richtig, dass man einfach auch über sich selber lachen kann, dass man das nicht zu ernst nehmen darf. Ja, mittlerweile kann ich damit eher besser umgehen als damals, aber damals konnte ich aber auch eigentlich damit ganz gut umgehen. Ich
weiß nicht, was ist da passiert?
Eigentlich hat sich gar nicht verändert. Man ist natürlich für einen Moment so ein bisschen enttäuscht. Irgendwie macht es trotzdem Spaß, dass man sich da sieht irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Wie machst du das? Also ganz ehrlich, ne? Weil das finde ich einfach faszinierend. Mhm. Und das wünschte ich ganz vielen Leuten, dass sie nicht einknicken bei sowas, wenn man das sieht, bei Wer wird Millionär? Und da lachen die Leute ja nicht mit dir, weil du lustig bist, sondern sie lachen in dem Moment, das muss man ganz ehrlich sagen, auch über dich. Und trotzdem kommst du damit klar. Was ist der Gedankengang dahinter?
Ich glaube, wenn man etwas gerne macht, dann ist es einem relativ egal, was die Leute sagen. Also ich singe wirklich gerne. Also es ist nicht so, ich mache es jetzt nicht fürs Publikum, mittlerweile schon. Aber damals war es so, ich singe einfach für mich selber, weil mich das einfach glücklich macht. Egal, ob ich jetzt schief singe oder ob ich die Töne treffe oder auch nicht. Aus meiner Perspektive, ich sehe das nicht so tragisch. Also es ist okay. In der Anfangszeit hat man mich belächelt, hat mich durch den Kakao gezogen. Das hat mich hier eigentlich mir weitergeholfen. Also das hat mich hier weitergebracht. Ich konnte an meinen Defiziten arbeiten und konnte mich dementsprechend auch weiterentwickeln.
Das heißt, das war auch eine Triebfeder, immer weiterzumachen. Du hast dich ja dann nicht nur bei jeder Staffel DSDS beworben, immer weiter, bist eben nie übers Recall hinausgekommen. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, das brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich angekommen?
Schwierig zu beantworten, deine Frage. Also ich glaube, man kommt nie wirklich im Leben an. Also zumindest ich bin noch nie irgendwo angekommen. Natürlich hat man verschiedene Ziele im Leben, die man noch erreichen möchte. Wenn man es geschafft hat, dass die Leute einen, abgesehen vom Gesang, einfach so akzeptieren, wie man ist, dann hat man schon etwas Großes erreicht. Ich glaube, für mich ist es sogar jetzt wichtiger geworden, als Mensch zu akzeptiert zu werden als Sänger oder als Entertainer.
Hat der Dschungel, du bist ja Dschungelkönig dann auch geworden, da was zu beigetragen? Hat sich danach dann irgendwie das verändert, wie die Leute mit dir umgegangen sind?
Das Dschungelcamp hat mir so viel dazu beigetragen, in der Hinsicht, dass die Leute mich jetzt auch als Mensch wahrnehmen, nicht nur als Witzfigur sozusagen, sondern die können auch jetzt klar differenzieren und sagen, hey, da steckt auch ein Mensch dahinter, der hat auch ein Herz, er hat auch Gefühle und er hat was zu sagen und er hat ein klares Ziel im Leben und das er verfolgt und das honorieren die Leute auch mittlerweile.
Seit Anbeginn mit DSDS verknüpft, der Dschungelkönig, hat das alles dein Leben verändert? Nicht im Sinne von, du fühlst dich jetzt anders, sondern wie das so ist, auf der Straße rumzulaufen, die Leute erkennen dich und so weiter und so fort?
Die Leute erkennen mich ja schon seit Jahren so und das kenne ich ja nicht anders jetzt. Es hat sich halt so mit den Jahren so in diese Richtung entwickelt. Ich schätze das alles, ich bin sehr dankbar darüber, dass ich es bis jetzt durchgehalten habe und jetzt auch mein Fleiß belohnt wurde letztendlich. Manchmal möchte man auch nicht erkannt werden, es ist so, ist nicht immer, aber es gibt manchmal Momente, wo man sich denkt, es ist nicht immer wirklich angenehm. Aber wenn solange die Leute freundlich sind, dann macht es Spaß.
Aber du erlebst wahrscheinlich auch das Gegenteil, ne? Also
ja,
es gibt
deswegen
wahrscheinlich immer noch die Leute, du hast ja gesagt, die Medien haben dich als den Versager oder ich weiß nicht, wie du es gerade formuliert hast, als die Witzfigur dargestellt. Das wird ja wahrscheinlich auch noch bei den Menschen kleben geblieben sein.
Ja, genau. Und das ist auch bei mir. Bei mir ist es auch genauso, man kann es so formulieren, ich habe schon zu viel Negatives erlebt, dass ich gar nicht mehr fast glauben kann, dass so viel Positives jetzt gerade auf mich einprasselt, weißt du? Das ist halt schwierig, damit umzugehen.
Menderes, danke, dass du hier warst und es war wirklich toll, mit dir zu reden. Und das darfst du bitte genauso nehmen, wie ich es gesagt habe.
Okay, danke schön.
D-Radio Wissen, 100.
Talent, Begabung allein reicht nicht. Danke an die begabten Autoren dieser Sendung, an Martin Krinner, der Wunderkind Sandra Calderon ehemals Schwarzhaupt getroffen hat, an Hannah Ender, die mit Antonia Arndt, der Superabiturientin, gesprochen hat, an Julia Amberger, sie hat Calista Simbacalia in Tansania getroffen. Danke auch an Menderes Bakci für dieses offene Gespräch. Danke an Max Burbach in der Technik und Ruben Frankenberg online. Vielen Dank an Julia Rosch, Redakteurin der Sendung. Nächste Woche geht es bei Stefan Beuting um Gewissen in der 100. Wenn ihr diese Sendung und ihre Geschichten nicht mehr verpassen wollt, dann einfach den Podcast abonnieren. Da bekommt ihr dann die Sendung immer genau dahin, wo ihr sie gerne habt. Smartphone, Rechner, Tablet, ganz egal. Hier in diesem digitalen Radio geht es gleich weiter mit Shandi Anwar. Sie macht eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Euch ein schönes Wochenende und denkt dran, gerade auf der Tanzfläche, ne, da gilt, was Menderes im Interview gesagt hat. Talent ist mir egal. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Bei der Geschichte mit Sandra Calderón hatte ich immer so eine große Frage: Was mache ich mit dem Vater? Wie stelle ich den dar? Denn bei so einem kleinen Mädchen oder bei einer jungen Frau, da haben ja die Eltern einen großen Einfluss auf das, was die Kinder tun. Und er hätte ja auch verhindern können, dass die Kleine so in diese Pop- und Schlagerwelt wegrutscht, könnte man sagen. Aber das Problem war, er war ja auch kein Insider im Musikgeschäft. Und wenn dann da jemand kam und gesagt hat, du, ich bringe deine Tochter ganz groß raus, dann hat er den Leuten das auch geglaubt. Das heißt, so eine Geschichte, arme Sängerin und peitschender Vater, das ging nicht. Er meinte es eigentlich einfach gut mit ihr und lag halt auch einfach daneben in dem, was er ihr geraten hat.
Antonia hat mir erzählt, dass eine ihrer Abi-Prüfungen im Fach Sport, Gymnastik, Tanz war, wo sie ja wie überall auch 15 Punkte gemacht hat. Und das hat mich an meine Sportprüfung erinnert. Ich hatte auch Gymnastik, Tanz. Aber ich war weniger gut vorbereitet als Antonia. Meine Freundin und ich haben uns eine halbe Stunde vor der Prüfung zu Hause überlegt, dass wir Raining Man performen wollen. Haben uns Gummistiefel und Regenschirme geschnappt, schnell irgendwie so last minute irgendeine Choreografie ausgedacht und sind dann in die Sporthalle. Dort sind wir dann sehr asynchron in Gummistiefeln durch die Halle gesprungen und haben eine Performance hingelegt, die meine Mitschüler sehr zum Lachen und meine Sportlehrerin fast zum Weinen gebracht hat. Sie hat uns dann 8 Punkte gegeben, also eine 3, war aber vermutlich aus Mitleid oder wegen unserer tollen Kostüme. Auf keinen Fall für die Performance, denn die war alles andere als 15 Punkte.
Als wir Dschungelkönig und Dauer-DSDS-Teilnehmer Menderes Bakci hier im Studio hatten, wollten wir natürlich von ihm wissen, ob er auch nächstes Jahr wieder bei DSDS dabei ist. Und um die Antwort hat er sich so ein bisschen drumherum gewunden.
Die Frage mit DSDS und der nächsten Staffel hast du noch nicht beantwortet.
Ja, da habe ich so ein bisschen drumherum
erzählt. Darfst du nicht, willst du nicht?
Ich kann dazu nur sagen, die Leute, die mich kennen, die wissen die Antwort.
Nach dieser Aussage bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass er wieder mitmacht. Einmal Talentshow, immer Talentshow. Ich wünsche Menderes auf jeden Fall, dass er irgendwann Superstar wird. Wenn er das nicht vielleicht sogar schon ist.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.